Einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Manuel Neb. Ich bin einer von den beiden Pastoren hier in der Gemeinde. Und ich freue mich, dass wir heute zusammen Gottesdienst feiern können. Bei uns in der Familie Neb sind einige entscheidende Ereignisse, die mit unserer Ehe und Hochzeit zu tun haben, allesamt auf den August gebündelt. Im August haben wir unseren Hochzeitstag gefeiert, unseren 11. Und im August sind auch unsere beiden Kinder geboren. Und deshalb haben wir Geburtstag gefeiert im August zweimal. Der Justus ist 6 geworden und die Amelie ist 4 geworden. Und vor gut einer Woche haben wir den Kindergeburtstag vom Justus gefeiert. Und da möchte ich euch was von erzählen. Und zwar war das so, der Justus hatte sich einen Indianergeburtstag gewünscht und wir wohnen in Altdorf. Und in Holzgerling gibt es eine wunderschöne Wiese, wo so ein Bauwagen drauf ist, wo man prima draußen sein kann, Lagerfeuer machen kann. Und da haben wir gedacht, okay, fahren wir mit den Fahrrädern dahin. Und mit den Freunden vom Justus und dann wird dort ordentlich Indianergeburtstag gefeiert. Wir haben einige Spiele gemacht, die haben da getobt und gemacht und getan. Und dann haben wir irgendwann ein Lagerfeuer angemacht und da haben die Jungs dann nachher Würstchen drauf gegrillt. Und es war alles wunderbar und schön, toller Tag, tolles Wetter. Und abends sind wir müde ins Bett gefallen. Am nächsten Morgen, es war Samstag vor einer Woche, werden wir so entspannt wach, wie samstags morgens dann schon mal so ist. Und dann hört man aber von der B464 so zunehmend irgendwie Sirenengeräusche. Und so wach, wie gesagt, wir waren wach. Und meine Frau meinte dann irgendwann, das hört ja gar nicht mehr auf mit den ganzen, mit den Sirenen und wird ja immer mehr. Und dann haben wir rausgeschaut und man sah tatsächlich von unserer Terrasse vorm Haus so eine Rauchsäule aufsteigen. Und man konnte das geografisch noch nicht so ganz genau zuordnen, aber irgendwie wurde mir so langsam komisch. Und ich habe dann meine Kinder eingepackt auf dem Fahrrad erstmal und wir sind so in Altdorf losgefahren und dann an der Ortsgrenze rausgekommen und dann sah man so Holzgerlingen vor uns liegen und es kam aus Holzgerlingen diese Rauchsäule. Riesenrauchsäule und ich dachte so heiß und kalt und irgendwie, so örtlich kommt es echt richtig gut hin mit dem Ort, wo wir gestern diesen Kindergeburtstag gefeiert haben. Ich habe so gedacht, was ist, wenn ich das Feuer nicht richtig ausgemacht habe? Boah, was ist, wenn irgendwo Asche hingekommen ist, so unter den Bauwagen von den Stöcken, die wir benutzt haben, um die Würste zu grillen? Und ich fing, es drehte sich alles in meinem Kopf und ich sagte zu meinen Kindern so, wir fahren jetzt nach Hause. Und dann macht der Papa noch einen Ausflug. So. Habe ich meine Kinder zu Hause abgeliefert und bin mit dem Auto rausgefahren auf die B464 und ich dachte immer noch, meine Güte, das kommt also geografisch. Und dann bin ich hochgefahren, man kann ja im Moment da nicht nach Schöneich direkt abbiegen, sondern ein Stück weiter hoch zum Industriegebiet und dann sah ich, dass es im Industriegebiet brannte. Und es tat mir unheimlich leid für diese Lagerhalle, die da gebrannt hat, aber ich war so erleichtert in dem Moment, als ich gemerkt habe, ich bin nicht der brandstiftende Pastor. Im Nachhinein meinte jemand zu mir, Mann, das wäre doch eine Presse mal gewesen für euch als Gemeinde. Und ich dachte mir, ja, ob die Presse so gut gewesen ist. Ich war auf jeden Fall riesig erleichtert, als ich gesehen habe, es ist nicht dort, wo wir das Feuer gemacht haben, ein Feuer ausgebrochen und der ganze Wald brennt und Holzgerlingen und so weiter und so fort. Riesenerleichterung, darum geht es auch in der Geschichte, mit der wir uns heute Morgen beschäftigen werden. Das ist eine Geschichte, die Jesus erzählt, wo jemand ebenfalls so eine Riesenerleichterung erlebt. Allerdings nicht bei einer Schuld, die er sich nur eingebildet hat, wo er dachte, da ist er schuld, sondern wo wirklich real existent eine Riesenschuld im Leben dieses Menschen gewesen ist und sie wird ihm erlassen. Und diese Geschichte nimmt dann aber eine überraschende Wendung. Wir lesen das aus Matthäus 18. 21 bis 34. Da wandte sich Petrus an Jesus und fragte ihn, Herr, wenn mein Bruder oder meine Schwester an mir schuldig wird, wie oft muss ich ihnen verzeihen? 7-mal? Jesus antwortete, nein, nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Jesus fuhr fort, macht euch klar, was es bedeutet, dass Gott angefangen hat, seine Herrschaft aufzurichten. Er handelt dabei wie jener König, der mit den Verwaltern seiner Güter abrechnen wollte. Gleich zu Beginn brachte man ihm einen Mann, der ihm einen Millionenbetrag schuldete. Da er nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn zu verkaufen, auch seine Frau und seine Kinder und seinen ganzen Besitz und den Erlös für die Tilgung der Schulden zu verwenden. Aber der Schuldner warf sich vor ihm nieder und bat, Hab doch Geduld mit mir. Ich will dir ja alles zurückbezahlen. Da bekam der Herr Mitleid. Er gab ihn frei und erließ ihm auch noch die ganze Schuld. Kaum draußen traf dieser Mann auf einen Kollegen, der ihm einen geringen Betrag schuldete. Da brechen die Lesungen an dieser Stelle. Was wäre die einzig logische, konsequente Reaktion an dieser Stelle? Vorschlag? Ja? Genau. Er geht zu diesem Kollegen hin und sagt, Mensch, gerade sowas Tolles erlebt, boah, bin so erleichtert, da, ich hatte einen riesen Schuldenberg und ich wusste überhaupt nicht, wie ich das bezahlen sollte, da hätte ich mein Leben lang dran abbezahlt und dann bin ich zu dem König hin und ey, tatsächlich, der hat mir meine Schulden alle erlassen. Und hey, klar, du schuldest mir auch was, aber hör mal, kein Problem, da schaue ich jetzt locker drüber weg, das erlasse ich dir auch, gar kein Thema. Das wäre jetzt eigentlich logisch. Ein paar von euch kennen die Geschichte wahrscheinlich, wie es weitergeht. Ich lese mal weiter. Den Kollegen packte er an der Kehle, würgte ihn und sagte, gib zurück, was du mir schuldest. Der Schuldner fiel auf die Knie und bettelte. Hab Geduld mit mir, ich will es dir ja zurückgeben. Aber sein Gläubiger wollte nichts davon hören, sondern ließ ihn ins Gefängnis werfen, bis er die Schuld beglichen hätte. Als das seine anderen Kollegen sahen, konnten sie es nicht fassen. Sie liefen zu ihrem Herrn und erzählten ihm, was geschehen war. Er ließ den Mann kommen und sagte, was bist du für ein böser Mensch? Ich habe dir die ganze Schuld erlassen, weil du mich darum gebeten hast. Hättest du nicht auch Erbarmen haben können mit deinem Kollegen, so wie ich es mit dir gehabt habe? Dann übergab er ihn voller Zorn den Folterknechten zur Bestrafung, bis er die ganze Schuld zurückgezahlt haben würde. So wird euch mein Vater im Himmel auch behandeln, wenn ihr eurem Bruder oder eurer Schwester nicht von Herzen verzeiht. Eine krasse Geschichte, eine Reaktion, mit der man nicht gerechnet hätte. Und man fragt sich ja schon auch so ein bisschen wie diese anderen Mitknechte da, wie kann der nur? Wie kann der nur, nachdem ihm so ein Riesenbetrag erlassen wurde, an so einer kleinen Summe festhalten, den würgen und sagen, du gib so lange, bis du es zurückbezahlt hast, so lange werde ich nicht loslassen und du wirst es mir zurückbezahlen. Wie kann der nur? Das fragt man sich aber vermutlich nur so lange, bis man nochmal hinschaut, warum Jesus diese Geschichte erzählt. Es geht um Vergebung. Petrus fragt, wie oft soll ich meiner Schwester oder meinem Bruder vergeben? Reicht's 7-mal? Und dann sagt Jesus, nein, nicht 7-mal, sondern 7-mal, 70-mal. Macht 490-mal. Und wenn man dann aber die Geschichte sieht, die Jesus dann im Anschluss erzählt, dann geht es nicht darum, dass wir eine Strichliste anfangen und dann irgendwo bei 490 Schluss machen, sondern es geht darum, dass er zeigt, im Leben von jedem von uns gibt es einen riesen Berg an Sünde, an Schuld. Und im Verhältnis ist das, was du da gerade mit deinem Nächsten durchmachst, ein verhältnismäßig kleiner Betrag, eine kleine Schuld. Und das, was du erlebst, dass dir die Vergebung zugesprochen wird, dass dir die Schuld erlassen wird, das sollst du weitergeben. Nicht 7-mal, 70-mal nur, sondern so oft es eben nötig ist. Ein Riesenberg an Schuld, der diesem Knecht erlassen wird. Und beim Thema Vergebung denkt man dann vielleicht auch schnell an den letzten Streit, den man gehabt hat. Irgendwo, wo jemand einem etwas getan hat, wo man denkt, wie kann der nur? Wo man verletzt worden ist. Vielleicht fällt dir jemand ein, dem du aus dem Weg gehst, im Alltag oder in der Gemeinde den Kopf runternimmst, wenn der vorbeikommt. All solche Sachen fallen einem dann nach und nach ein, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, wie das mit der Schuld in unserem Leben ist. Und dann wird deutlich, warum Jesus diese Geschichte erzählt, weil wir uns doch so schwer tun, diese Schuld zu vergeben, auch wenn sie noch so klein ist. Ich habe euch hier mal was aufgebaut. Jetzt kommt die Lösung, warum hier diese Kartons stehen. Diese Kartons sollen mal dafür stehen, was sich an Schuld und Sünde in unserem Leben ansammelt. All die Sachen, die wir mit uns rumschleppen. Das ist ja beim Umziehen auch manchmal ganz schön krass, was man da so mit sich rumschleppt, was man so merkt, was man im Keller hat. Und das zeigt jetzt einfach mal ganz plastisch euch vor Augen, was es für ein Berg von Sünde und Schuld in unserem Leben ist, der sich da ansammelt über die Zeit, in der Vergangenheit, im Jetzt, in der Zukunft. Und all das hat Jesus uns vergeben. Und dagegen haben wir manchmal so kleine Pakete, wo irgendwas passiert ist, wo jemand an uns schuldig geworden ist, wo uns jemand verletzt hat, wo Dinge passiert sind, wo wir denken, oh, das war jetzt vollkommen nicht in Ordnung. Und das halten wir dagegen. Und normalerweise, wenn man das hier im Verhältnis sieht oder in der Geschichte liest, sagt man, ja klar, ist doch logisch, dass hier, wenn da so eine Riesenschuld ist, die Jesus uns vergibt, und das ist hier sowas Kleines, unbedeutend nicht, weil es ist ja irgendwas, was mir jemand angetan hat, wo ich verletzt bin, aber es ist im Verhältnis so viel kleiner. Wenn man das sieht, dann kann man das verstehen, was hier in der Geschichte steht, dass wir bereit sein sollen, unserer Schwester, unserem Bruder das zu vergeben, was er uns angetan hat. Das ist wie so ein Prinzip in der Bibel. Jesus beschenkt uns auf überreiche Art und Weise, in diesem Fall mit Vergebung in dieser Geschichte. Es wird uns deutlich, wie viel uns vergeben ist. Und es geht dann darum, dass wir das, was wir bei Jesus erleben, auch weitergeben. Jesus beschenkt uns mit so vielen Dingen. Mit einem Übermaß an Freiheit. Mit einem Übermaß an Gnade. Mit einem Übermaß an Vergebung. Mit einem Übermaß an Liebe. Und das ist für uns, wir dürfen das annehmen. Wir dürfen das spüren, wir dürfen das für uns ganz persönlich sehen und es ist für uns gedacht. Aber es soll nicht bei uns bleiben, sondern von uns weitergehen. Das, was wir bei Jesus erleben, soll von uns überfließen und weitergehen an unseren Nächsten. Wir können das sehen an verschiedenen Beispielen in der Bibel. Im Neuen Testament ist es ganz deutlich. Im 1. Johannes 4, Vers 19 zum Beispiel: Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Gott hat uns liebt uns und hat uns geliebt auf überschwängliche Art und Weise. Und deshalb lieben wir. Deshalb können wir lieben. Oder in Titus 2, Vers 11 bis 12, da geht es um Gnade. Denn in Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden. Die Gnade, die allen Menschen Rettung bringt. Dir und mir, allen von uns gilt diese Gnade und bringt uns Rettung. Und diese Gnade erzieht uns dann dazu, uns von aller Gottlosigkeit und von den Begierden dieser Welt abzuwenden. Und solange wir noch hier auf der Erde sind, verantwortungsbewusst zu handeln, uns nach Gottes Willen zu richten und so zu leben, dass Gott geehrt wird. Wir erleben ein überschwängliches Maß an Gnade bei Jesus Christus. Und durch diese Gnade passiert etwas in unserem Leben. Passiert etwas, kommen Konsequenzen rein, können wir anders handeln, werden wir verändert. Es soll weitergehen. Das, was wir bei Jesus erleben, geht von uns über zu den Menschen um uns herum. Dietrich Bonhoeffer schreibt davon, wie es ist, wenn es nicht weitergeht. Das, was wir in dieser Geschichte auch gelesen haben von dem Knecht mit seinem Kollegen, spricht dann von billiger Gnade. Billige Gnade heißt Gnade als Schleuderware, verschleuderte Vergebung, verschleuderter Trost, verschleudertes Sakrament. Verschleudert deshalb, weil es nicht weitergeht, weil es scheinbar unerschöpflich für uns selber gilt, aber nicht für den, mit dem ich zusammen bin. Gnade als unerschöpfliche Vorratskammer der Kirche, aus der wir mit leichtfertigen Händen bedenkenlos und grenzenlos ausgeschüttet wird. Gnade ohne Preis, ohne Kosten. Billige Gnade, weil es nicht weitergeht, weil wir es nur für uns nehmen und weil kein Preis dran klebt, dass wir es weitergeben an die Leute, die um uns herum sind. Und beim Thema Vergebung, das muss man leider so knallhart formulieren, in der Bibel ist es im Neuen Testament bei diesem Thema einfach ganz eindeutig, was wir da lesen können. In Matthäus 6, Vers 12 steht: Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben, die an uns schuldig wurden. Das ist Vater unser, was wir eben gebetet haben. Und da geht es nicht darum, dass wir hier sagen, ja, wenn es dann gerade mal passt, dann vergebe ich meinem Nächsten halt auch das, was er mir gegeben hat, sondern das eine gehört zum anderen. Es gibt das eine nicht ohne das andere. Es gibt noch eindeutigere Stellen im Markus, wo steht, wenn wir nicht vergeben, dann wird unser Vater im Himmel uns auch nicht vergeben. Bei dem Thema ist es krass, knallhart, glasklar. Und so ist auch diese Geschichte heute Morgen, wo es ums Thema Vergebung geht. Wenn wir das sehen, die Verse in der Bibel, diesen Berg an Schuld in unserem Leben, der uns dadurch bewusst gemacht wird, nochmal neu, dieses kleine Paketchen, was wir manchmal erleben, wo Leute schuldig an uns werden, wo wir verletzt sind, dann klingt es unheimlich logisch und konsequent, dass wir so handeln. Irgendwie, hier rappelt es gerade. Irgendwas ist hier.
Aber das, was der andere mir angetan hat, ist viel schlimmer als das, was ich ihm angetan habe. Dazu wäre ich nicht in der Lage.
Okay, ist ein Einwand. Also, ich kenne das auch, dass man darüber nachdenkt, hey, das, was hier der mir angetan hat, das ist echt so gravierend und so schlimm, sowas würde ich niemals tun, dazu wäre ich nicht in der Lage. Und dann fängt man an, so ein bisschen zu vergleichen, das Paket, was man hier selber halt in der Hand hat, was der andere einem getan hat, und dann sieht man sein eigenes so daneben und denkt, es ist eigentlich viel, viel kleiner und ich habe viel, viel weniger gemacht als der, und das, was der getan hat, das ist schon ein richtig böser Mensch, der andere. Und man denkt so, oh, mit mir, vielleicht mit der Zeit hat Gott eigentlich schon ein bisschen Glück gehabt. Also für die anderen, da braucht es vielleicht dieses überschwängliche Maß an Gnade, wenn ich das sehe, was die so alles tun. Aber ich selber bin eigentlich mittlerweile ganz in Ordnung. Also da kann Gott schon ein bisschen weniger machen. Da bin ich nicht so drauf angewiesen. Und man vergleicht so die Schuld, die man selber hat, und meint, das ist viel, viel kleiner im Vergleich zu dem, was andere Leute tun. Und deshalb meint man, nee, der soll sich ruhig auch mal ein bisschen anstrengen. Und wenn der dann nochmal was von mir möchte, dann muss er selber kommen. Also, nee, da, ich bin schon ein bisschen besser als der andere, und der soll da mal zeigen, dass er auch sich bessert und in der Lage ist, sich besser zu verhalten. Dann können wir vielleicht miteinander reden, dass hier Vergebung ausgesprochen wird. Und ich glaube, es geht da um ein kleines Missverständnis, was sich bei uns einschleichen kann. Nämlich, dass wir der Meinung sind, wir sind irgendwann in so einem Status, wo wir weniger Gnade nötig haben als andere Leute. Wo wir nicht mehr so viel Schuld in unserem Leben haben, wo andere Leute echt eine ganze Ecke tiefer stehen als wir. Und ich habe ein Bild gefunden, was das ein bisschen illustriert, wo wir da nochmal ein bisschen was gerade ziehen können. Es gab einen Maler zur Zeit von Luther, der hieß Lukas Cranach. Und der hat durch Bilder versucht, das zu transportieren, was Luther durch viele Worte transportiert hat. Und er hat folgendes Bild gemalt. Müsst ihr erstmal ein bisschen auf euch wirken lassen. Vielleicht kann man hier vorne gerade nochmal das Licht ein bisschen runterziehen. Genau, es zeigt zwei Hälften. Die linke Hälfte zeigt den Menschen unter dem Gesetz. Ist getrieben von Tod und Teufel. Oben sind die lieblichen Engelein mit den Posaunen, aber die rufen zum jüngsten Gericht. Da unten in der Ecke sind die weltlichen Herrscher und die Bischöfe, und die haben die Gesetzestafeln in der Hand. Das ist ein Baum ohne Blätter, alles ist dunkel, sehr düster. Und das zeigt den Menschen, wie er ist, wie wir alle gewesen sind, oder wie wir auch vielleicht, wenn wir Jesus noch nicht in unser Leben reingenommen haben, was wir spüren jeden Tag. Dass wir getrieben sind von Sünde und von Tod. Und auf der rechten Seite sehen wir diesen Menschen, der auf der linken Seite noch seine Hände flehend zum Himmel und völlig getrieben und verzweifelt dort zum Himmel reckt. Und auf der rechten Seite sehen wir den Menschen an der Seite von Johannes dem Täufer. Und Johannes der Täufer zeigt auf das, was Jesus am Kreuz getan hat. Nämlich die Vergebung erwirkt hat für all die Schuld, die in unserem Leben ist. Und es zeigt auch Jesus als den auferstandenen Herrn, der Tod und Teufel besiegt, das siegreiche Lamm. Oben sind noch einige Erinnerungen an das, was Jesus ist und was Jesus gebracht hat. Und es gibt nur diese zwei Zustände. Den Menschen, der getrieben ist von Sünde, Schuld und Teufel, oder der erlöst ist von Jesus Christus. Und jeder von uns braucht zu jedem Zeitpunkt seines Lebens die volle Gnade von Jesus Christus. Wir alle sind zutiefst darauf angewiesen, dass Jesus uns erlöst von dem, was links zu sehen ist. Und das brauchen wir immer und immer wieder. Unser ganzes Leben leben wir nur aus dieser Erlösung und Gnade auf dieser rechten Seite und dürfen das erleben. Es ist rein Geschenk. Es ist Geschenk an uns, dass Jesus das möglich gemacht hat, dass Jesus uns vergeben hat, dass diese Schuld nicht mehr zählt, dass wir bei ihm sein dürfen, dass wir mit dem auferstandenen Herrn zusammenleben dürfen, der Sünde, Tod und Teufel besiegt hat. Und da sind wir alle gleich. Wir alle brauchen das. Wir alle brauchen diese Erlösung. Keiner von uns braucht irgendwann weniger Gnade. Keiner von uns ist irgendwie besser als der andere. Wir alle brauchen dieses Geschenk der Gnade, der Erlösung in unserem Leben zu jedem Zeitpunkt gleich. Und das macht uns die Geschichte auch nochmal deutlich. Jeder von uns hat diesen Berg an Sünde in unserem Leben. Bei jedem sammelt sich einiges zusammen. Bei jedem von uns, es kommt auch nicht darauf an, ob der Berg bei dem einen größer oder kleiner ist. Es geht nicht um 490 Mal zählen. Es geht darum, bei uns allen ist ein Riesenberg an Schuld in unserem Leben. Und es lässt uns barmherziger werden mit denen, die um uns rum sind. Ein Zitat gefunden von Timothy Keller, Pastor in New York, Redeemer Church. Ich bin so sündhaft und schlecht, wie ich es nie für möglich gehalten hätte. Das sehen wir hier. Das ist Realität. Und ich bin in Christus angenommener und geliebter, als ich es je zu hoffen gewagt hätte. Das ist beides wahr. Beides wahr zu jedem Zeitpunkt unseres Lebens. Brauchen das zu jedem Zeitpunkt gleich, angenommen und geliebt zu sein von Jesus Christus. Ein junger Mann kommt zu einem Pastor in die Seelsorge. Er berichtet von seinem alkoholkranken Vater. Dieser Vater hat angefangen zu trinken, als der junge Mann noch sehr, sehr klein war, als Kind. Und irgendwann hat der Vater die Familie verlassen, im Stich gelassen. Und der junge Mann sagt, ich habe meinen Vater nie gehasst, aber ich habe ihn voller Selbstgerechtigkeit verachtet und mich für ihn geschämt. Und er sagt weiter, ich wusste von der Bibel, dass ich meinen Nächsten und sogar meine Feinde lieben soll. Aber ich konnte das in Bezug auf meinen Vater nie leben. Und dann sagt er weiter, in den letzten Jahren hat er persönlich für sich noch mal viel tiefer ergriffen, was es bedeutet, von Jesus geliebt zu sein. Wie gnädig Jesus ihn selber behandelt. Wie viel Gnade er braucht. Wie sündhaft und böse er selber ist. Und dann hat er angefangen zu verstehen und sich zu fragen, wenn Jesus angesichts meiner Sünde so gnädig mit mir ist, wie kann ich dann nicht gnädig mit meinem Vater sein? Wie kann ich, wenn ich merke, wie viel Vergebung ich von Jesus brauche, meinem Vater nicht vergeben? Er sagte dann, er wisse nicht, wie lange sein Vater noch lebt, angesichts der Alkoholsucht, aber er wollte ihm von diesem Zeitpunkt an ein liebevoller Sohn sein. Das ist etwas, wo man merkt, hier kommt ganz viel Gnade in dieses Leben hinein. Es ergreift diesen Sohn, der auf einmal zu etwas fähig wird, wo wir sagen, boah, wie geht das denn? Dass er diesem Vater, der so viel Leid in die Familie gebracht hat, überhaupt vergibt. Aber er ergreift das neu, was da an Gnade ist, die er selber braucht. An Sünde, die er selber auf sich geladen hat. An Vergebung. Und wird deshalb bereit, etwas weiterzugeben von dem, was er selber bei Jesus erlebt hat. Das, irgendwie ist das Paket noch nicht zufrieden.
Aber das, was der andere mir angetan hat, ist so schlimm. Da kann ich jetzt nicht einfach so sagen, ich vergebe dir.
Manchmal ganz schön schwer, auch wenn das Paket hier so klein ausschaut, gegenüber dem Ganzen, was hier steht. Aber es fühlt sich manchmal ja tatsächlich richtig heftig an, was da passiert ist in unserem Leben, was der andere uns angetan hat. Und da hat man manchmal das Gefühl, ey, wenn ich jetzt sage, ich vergebe dir, dann sagt man so, Schwamm drüber, war ja nicht so schlimm. Und dann denkt man, das wird dem irgendwie nicht gerecht. Und ich glaube tatsächlich, dass wir manchmal zu schnell mit der Vergebung daherkommen. Dass zu schnell Vergebung eingefordert wird, dass wir zu schnell Vergebung irgendwo drüber aussprechen. Manchmal, um selber einer Konfrontation auszuweichen. Da merkt man eigentlich, als wäre man ein Gespräch dran mit demjenigen, um dem zu sagen, hey, das, was du da gemacht hast, das war nicht in Ordnung. Aber weil man das nicht so gerne möchte, zu jemandem hinzugehen und dem zu sagen, dass irgendwas nicht in Ordnung war, sagt man, okay, es ist vergeben. Es ist vergeben und vergessen. Dann merkt man aber auf der anderen Seite auf einmal, wenn man demjenigen begegnet, irgendwie ist da, also das fühlt sich nicht nach vergeben an. Und irgendwie merkt man, da ist immer noch irgendwas da und man merkt, also so richtig von Herzen vergeben ist es nicht. Manchmal ist es zu schnell mit der Vergebung und wir weichen dem aus, dass wir es einfach mal aussprechen müssen, demjenigen gegenüber, der uns da Schuld zugefügt hat. Und manchmal ist es tatsächlich auch so, dass wir so massive Dinge in unserem Leben erleben, dass Leute uns so massiv verletzen, dass wir tatsächlich dieses Gefühl haben, ich kann das jetzt nicht einfach vergeben, weil das wird demjenigen viel zu einfach gemacht und dann der lernt ja gar nichts davon und außerdem, ich kann das nicht. Es tut so weh, es ist so schmerzhaft, ich möchte es nicht. Und ich glaube, da sind wir manchmal in christlichen Kreisen auch zu schnell, dass wir von jemandem einfordern und sagen, hey, du musst es vergeben. Weil Jesus hat ja gesagt, du musst vergeben, also vergib's gefälligst. Nach einer Zeit vielleicht, wo du es ein bisschen verdaut hast oder so. Aber da ist dieser Schmerz in dir drin und dieser Schmerz verhindert, dass du sagen kannst, ich vergebe demjenigen. Es gibt einen Vers in Jesaja, den finde ich in dem Zusammenhang sehr, sehr wichtig. Da steht, für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Das ist über Jesus gesagt. Und hier steht, dass Jesus unsere Schmerzen auf sich nimmt. Jesus kennt unsere Schmerzen. Er weiß ganz genau, was es bedeutet, enttäuscht zu werden. Er weiß ganz vieles von dem, was wir erleben, kennt Jesus. Alles. Vieles von dem als Mensch hier auf der Welt selber durchlitten. Und deshalb dürfen wir mit unseren Schmerzen zu Jesus kommen. Mit dem, was andere dir zugefügt haben, mit dem darfst du zu Jesus kommen. Du darfst ihm das sagen, du darfst es aussprechen, was da passiert ist. Du darfst sagen, es tut weh. Manchmal brauchen wir jemanden, mit dem wir zusammen diesen Schmerz anschauen, mit dem wir über diesen Schmerz reden, damit dieser Schmerz ans Kreuz gebracht werden kann. Das ist das Erste, was ans Kreuz gehört, dieser Schmerz, der uns dazugefügt worden ist. Und wenn dieser Schmerz bei Jesus ist, dann werden wir merken, langsam kommt so ein Raum in unser Leben rein, wo wir Vergebung aussprechen können. Aber es braucht Zeit. Manchmal dürfen wir nicht diesen Schritt vor dem anderen tun. Nicht zu schnell Vergebung aussprechen, weil es nicht von Herzen kommen kann, weil dieser Schmerz da ist und dieser Schmerz erstmal bei Jesus abgeladen werden muss. Jesus möchte, dass wir vergeben, aber er möchte uns auch helfen, diesen Weg dahin zu finden und dazu fähig zu werden, überhaupt diese Vergebung auszusprechen. Es ist schwer zu vergeben, auch wenn das Verhältnis irgendwie so klar ist. Aber es ist auch dran zu vergeben. Und wir finden immer wieder Argumente, diese Kiste könnte jetzt noch 15 Mal rappeln, warum wir jemanden nicht vergeben möchten. Und oft ist es so, dass wir irgendwie die Füße in die Hand nehmen und davor weglaufen. Uns drücken vor der Verantwortung, dass wir Vergebung aussprechen über das, was jemand uns angetan hat. Ich möchte euch zum Schluss noch eine Geschichte erzählen, die ich bei Andreas Boppart gefunden habe, der dieses grüne, wunderschöne grüne Buch Unfertig geschrieben hat. Also wenn ihr das Buch sucht, ihr müsst nur nach diesem grünen Buch Ausschau halten, dann findet ihr es. Es geht nicht direkt ums Thema Vergebung, aber es geht um eine Geschichte, in der Petrus die Hauptrolle spielt. Sie steht nicht in der Bibel, es gibt ein paar Schriften, die sind apokryph, die sind nicht in der Bibel gelandet, sind vielleicht mehr Überlieferungen und Legenden darüber, was noch so passiert ist in der Zeit des Neuen Testaments. Und diese Geschichte spricht, egal wie viel Wahrheitsgehalt drinsteckt oder nicht. Und zwar war es so, dass Petrus zum Ende seines Lebens in Rom gelandet ist, so nehmen es zumindest einige Theologen an. Und Petrus war dort Bischof geworden und irgendwann bricht dort eine große Verfolgung aus in Rom. Kaiser Nero hatte die initiiert und Petrus läuft weg. Er läuft weg aus Rom, läuft weg, weil er Angst hat zu sterben. Und auf dem Weg raus nach Rom begegnet er Jesus in einer Vision. Und er fragt Jesus, wo willst du hin? Und Jesus sagt, ich gehe nach Rom, um an deiner Stelle ein zweites Mal gekreuzigt zu werden. Erwischt ist Petrus tief ins Herz getroffen. Weil scheinbar ist Jesus auf dem Weg, den Platz einzunehmen, den er selber einnehmen müsste. Der macht sich auf den Weg zurück nach Rom, nimmt seinen Platz ein und stirbt dort als Märtyrer am Kreuz. Bei uns geht es nicht darum, dass wir als Märtyrer am Kreuz sterben, aber manchmal fühlt sich das so hart an, Vergebung auszusprechen gegenüber jemandem, der uns verletzt hat. Wir laufen weg, weil wir diese Verantwortung nicht übernehmen möchten, weil wir demjenigen das nicht gewähren möchten, weil wir demjenigen nicht vergeben möchten, weil wir dieser Konfrontation ausweichen, weil wir dem Schmerz ausweichen, weil wir dem ausweichen, Vergebungen zuzusprechen. Und ich möchte dich jetzt einfach bitten, für dich kurz nachzudenken, wo läufst du vor deiner Verantwortung weg? Wo läufst du davor weg, jemanden Vergebung zuzusprechen? Wo läufst du davor weg, jemanden zu konfrontieren mit dem, was er dir angetan hat? Wo läufst du weg davor, dich deinem Schmerz zu stellen? Nehmt es mal einen Moment und überlegt, hey, wo möchte Jesus vielleicht von mir einen nächsten Schritt? Wo kannst du jetzt was festmachen, wo du einen Schritt nach vorne gehen möchtest, rumdrehst wie Petrus und dich deiner Verantwortung stellst?